Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei in uns lebendig. Amen. Fröhlich soll mein Herz springen, dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen. Hört, hört, wie mit vollen Chören alle Luft laute ruft, Christus ist geboren. So jubelt Paul Gerhardt in einem Weihnachtslied, das wir gesungen haben. Fröhlich soll mein Herz springen, Christus ist geboren. So klingt Weihnachten. In diesem Klang feiern wir heute das Fest der Geburt Christi. Wir schauen heute am ersten Tag des Christfestes von dieser besonderen Geburtsgeschichte zu einer anderen Geburtsgeschichte. Sie erzählt von der Bedrohung eines neugeborenen Kindes. Sie erzählt von mutigen Frauen und von Gottes verborgenem Handeln. Eine Rettungsgeschichte. Folgen Sie mir bitte zum Volk Israel vor mehr als 3000 Jahren in Ägypten. Wir hören die Geschichte von der Geburt des Mose. Sie steht im zweiten Buch Mose im zweiten Kapitel.
Und es ging ein Mann aus dem Haus Levi, und er nahm eine Tochter des Levi. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sah ihn an, denn er war schön. Und sie verbarg ihn 3 Monate. Und sie konnte ihn nicht weiter verbergen. Und sie nahm für ihn eine Schilfarche und bestrich sie mit Erdharz und Pech. Und sie legte das Kind hinein und setzte sie ins Seegras am Ufer des Nils. Und seine Schwester stand aus einer Entfernung, um herauszufinden, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um sich im Nil zu waschen. Und ihre Mägde gingen den Nil entlang. Und sie sah die Arche mitten im Seegras. Und sie schickte ihre Sklavin, und sie holte sie. Und sie öffnete sie und sah ihn, das Kind. Und siehe, es war ein weinender Junge. Sie hatte Mitleid mit ihm und sie sagte, dieser ist von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte der Tochter des Pharao, soll ich gehen und für dich eine Säugamme von den Hebräerinnen rufen, so dass sie das Kind für dich stillt? Und die Tochter des Pharao sagte ihr, geh. Und das Mädchen ging und rief die Mutter des Kindes. Und die Tochter des Pharao sagte ihr, nimm dieses Kind, stille ihn für mich und ich gebe dir dein Entgelt dafür. Und die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß wurde, brachte sie ihn zur Tochter des Pharao, und er wurde ihr zu einem Sohn. Und sie nannte ihn Mose, und sie sagte, denn ich habe dich aus dem Wasser gezogen.
Liebe Gemeinde, unser Text stellt nicht Mose in den Mittelpunkt, sondern 3 Frauen, denen er seine Geburt zu verdanken hat und seine Bewahrung. Ich stelle Ihnen diese 3 Frauen kurz vor. Da ist die Mutter von Mose, namens Jochebed, eine Tochter des Levis. Es heißt,
und es ging ein Mann aus dem Haus Levi, und er nahm eine Tochter des Levi. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sah ihn an, denn er war schön. und sie verbarg ihn 3 Monate. Und sie konnte ihn nicht weiter verbergen, und sie nahm für ihn eine Schilfarche und bestrich sie mit Erdharz und Pech. Und sie legte das Kind hinein und setzte sie ins Seegras am Ufer des Nils.
Die Schilfarche erinnert uns an die Arche Noah, und ich glaube, diese Bezüge sind nicht zufällig gewählt. 2 Menschen aus dem Haus Levi werden ein Paar und bekommen ein Kind, einen Jungen, der nach dem Willen des ägyptischen Königs getötet werden muss. Die Kenntnis von diesem Befehl des Königs wird in unserer Geschichte vorausgesetzt. Sie erinnert an den Befehl des Herodes, alle männlichen Kleinkinder in Bethlehem zu töten, um den neugeborenen König der Juden, Jesus von Nazareth, zu beseitigen. So erzählt es der Evangelist Matthäus. Wir wissen, dass Josef im Traum gewarnt und aufgefordert wird, das Land zu verlassen und nach Ägypten zu fliehen. Hier dient Ägypten als Zufluchtsort. Für Mose war Ägypten ein Ort der Bedrohung und zugleich ein Ort der Rettung durch die Tochter des Pharao. Die Mutter des Mose war in großer Not. Sie wollte ihren neugeborenen Sohn schützen. 3 Monate konnte sie den Säugling verbergen, dann nicht mehr. Sie setzt ihr eigenes Kind aus, um es zu retten. Ich habe die Frauen in Israel und in Gaza vor Augen, die sich vor ihre Kinder werfen, um sie vor Angriffen, Schüssen und Bomben zu schützen. Eine wichtige Rolle spielt die ältere Schwester von Aaron und Mose namens Miriam. Sie blieb in der Nähe, als Mose im Rohrkästchen im Nil ausgesetzt wurde. Und sie vermittelt ihre eigene Mutter an die Tochter des Pharao als Amme für das Kind. Sie macht einen klugen Vorschlag. Sie sagt, ich kenne eine hebräische Frau, die kann das Kind stillen. Alle stimmen zu. Die Frauen handeln gegen den Befehl des Königs. Jede trägt dazu bei, dass das Kind weiterleben kann. Und nichts geht ohne die Tochter des Pharao. Sie rettet Mose, indem sie das Rohrkästchen entdeckt und aus dem Schilf ziehen lässt. Sie weiß, dass es sich um einen Hebräer handelt, der getötet werden müsste, und widersteht dem Befehl des Vaters, des Königs. Mitleid und Erbarmen sind ihr Motiv. Im Umgang mit diesem ägyptischen Jungen ihr Umgang ist außergewöhnlich mit diesem ägyptischen Jungen. Sie adoptiert ihn gegen den Willen des Vaters. Sie gibt ihm den Namen Mose und leitet den Namen aus der hebräischen Sprache ab. Und das aus dem Munde der Tochter des Pharao. Der Name bedeutet so viel wie, ich habe ihn gezogen. Man kann auch ergänzen, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Mose hat 2 Mütter, seine leibliche, die ihn stillt, und die Pharaos Tochter, die ihm den Namen gibt. 2 Mütter, 2 Familien, 2 Kulturen. Und ein Name von der Rettung erzählt und Rettung ankündigt. Mose wird sein Volk durch das Schilfmeer führen. Er wird zu einer Zentralfigur des jüdischen Volkes. Er, der gerettet wird, wird selbst zum Retter. Und er führt sein Volk aus der babylonischen Gefangenschaft. So befreit Gott sein Volk. Gott hält einen besonderen Auftrag für Mose bereit. Die zentrale Aussage unseres Textes scheint mir darin zu liegen, dass die 3 genannten Frauen eine Schutzgemeinschaft für den neugeborenen Mose bilden, ohne die er nicht überlebt hätte. Die Frauen kooperieren und bewirken so die Rettung des Mosekindes, die Rettung des Retters. Israels Gründungsgeschichten und die Weihnachtsgeschichte erzählen von der großen Kraft der Frauen. Sie kämpfen für das Leben, sie leisten Widerstand, sie setzen sich durch, sie retten das Leben des Kindes. Gott kommt mit den Kindern in die Welt. Gott kommt als Kind in unsere Welt. Nun kommt meine persönliche Spekulation ins Spiel. Ich glaube, dass Gott seine schützende Hand über Mose gehalten hat. Von einem direkten Eingreifen Gottes wird in unserem Text kein Wort gesagt. Und zugleich glaube ich, dass Gott durch diese drei Frauen handelt. Er wollte, dass Mose lebt und dem Genozid des Pharao entzogen wird. Er wollte, dass Jesus lebt und dem Genozid des Königs Herodes entzogen wird. In diesen Tagen erfüllt uns Ohnmacht und Wut über die Gräueltaten der Hamas in Israel am 7. Oktober. Und uns erschüttert zugleich die Zahl der zivilen Opfer im Gazastreifen. Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF sind bei den israelischen Gegenschlägen mehr als 4.000 Kinder getötet. Und leider muss man diese Zahl täglich nach oben korrigieren. Und es wurden mehr als 5.300 verletzt. Kinder Gottes, ohne Schutz. Es ist entsetzlich, aber diese Zahl erhöht sich, wie gesagt, täglich. Das berührt uns. Das berührt Rabbi Levi Weimann-Kellmann von der jüdischen Reformgemeinde Kol Nashevmer in Jerusalem. Er gehört der Organisation Rabbis for Human Rights an. Ich spreche sein Gebet für die Kinder in Gaza. Wenn es jemals eine Zeit für ein Gebet gegeben hat, dann ist es diese Zeit. Wenn es jemals einen verlassenen Ort gegeben hat, Gaza ist dieser Ort. Dieser Rabbi braucht vor Gott kein Blatt vor den Mund zu nehmen und so betet er: Herr, der du Schöpfer aller Kinder bist, höre unser Gebet an diesem verfluchten Tag. Gott, den wir Quelle des Lebens nennen, wende dein Gesicht zu ihnen, den Kindern von Gaza, damit sie deinen Segen erfahren und deinen Schutz, dass sie Licht und Wärme erleben, wo es jetzt nur Finsternis und Rauch gibt und eine Kälte, die in die Haut schneidet. Allmächtiger Gott, der du Ausnahmen machst, die wir Wunder nennen, mach eine Ausnahme mit den Kindern von Gaza. Schütze sie vor uns und vor den Ihrigen. Verschone sie, heile sie. Soweit das Gebet. Ohne den Rabbi christlich vereinnahmen zu wollen, darf ich ergänzen: Das bitten wir im Namen unseres Retters und Heilands Jesus Christus. Bei diesen Leiterfahrungen klingt der Ruf der Engel in der heiligen Nacht fast paradox. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Gott ist in Christus Mensch geworden. Das Wort ward Fleisch. Er ist bei jedem Kind, er ist bei jedem Kriegsopfer, das leidet. Er wurde selbst zum Opfer unserer Trennung von Gott. Fürchtet euch nicht, wenn die Welt sich gerade so furchterregend darstellt. Die meisten von uns werden sich wohl kaum erinnern an solch eine Häufung existenzbedrohender Krisen. Und da, so sagen uns die Engel, sollen wir keine Furcht haben? Was ist der Gegensatz von Furcht? Es ist der Mut. Woraus wächst der Mut in uns? Aus dem Vertrauen, dass wir jemanden als verlässlich erlebt haben. Jemand, der sich wohlmeinend und zugewandt hat. Die drei Frauen, die sich dem Mose zugewandt haben, haben den ersten Schritt getan, das Neugeborene zu bewahren. ohne zu wissen, wie das Neugeborene so drauf ist. Sie waren für Mose verlässliche Gegenwart. Sie lassen sich anrühren von seiner Abhängigkeit, seiner Bedürftigkeit. Sie senden die eindeutige Botschaft: Ich bin bei dir, ich bin dir ganz nahe, wir werden da sein, weil ich dich will. Damit geschieht ein Wunder. Obwohl Mose sich an diese ersten Erfahrungen nicht erinnern wird, die drei haben ein Urvertrauen in sein Herz gesenkt, ein Urvertrauen in die Welt und seine Mitmenschen. Und so schenkt Gott, so schenkt Jesus uns seine Nähe. Unverfügbar, bedingungslos, sagt er uns: Ich bin bei dir, was immer auch geschieht. Wenn Kinder Angst haben, suchen sie den Schutz der Eltern. Mit diesem kindlichen Vertrauen dürfen wir uns zu jeder Zeit an Gott wenden. Auch gerade in dieser Zeit. Vertrauen, das uns zu jemandem laufen lässt, ist für die Furcht der Anfang vom Ende. Weihnachten ist eine gute Gelegenheit, sich der Nähe Gottes zu vergewissern. Sie ist erfahrbar. Für mich in besonderer Weise in der Feier des heiligen Abendmahls. Wir feiern die Gegenwart des auferstandenen Christus. Ich hoffe, dass unser Leben geprägt ist von einem Urvertrauen in unseren Herrn und Heiland. Zu ihm dürfen wir kommen, auch mit unseren Ängsten und der Furcht, auch und gerade in dieser von Krisen gebeutelten Zeit. Er schließt uns in die Arme und sagt: Fürchte dich nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.